Heute geht es um ein Thema, das wir alle kennen, aber viel zu oft ignorieren. Grenzen setzen. Ja, genau. Diese kleinen und großen Nein-Danke-Momente, die wir im Alltag oft runterschlucken. Stattdessen sagen wir Ja, nicken und ärgern uns hinterher. Heute reden Tina und ich darüber, warum uns das Nein-Sagen so schwer fällt und wie wir lernen können, wertschätzend und vor allen Dingen auch respektvoll gesunde Grenzen zu setzen. Unser heutiger Podcast wird euch präsentiert von mir selbst. Haha, ja, hätte ich da nicht gedacht, ne? Und zwar möchte ich euch mit ans Herz legen, auch mal über das Thema Coaching nachzudenken. Denn das ist das, was wir im Wesentlichen machen. Wir teilen ganz viele Inhalte öffentlich. Wir geben ganz, ganz viele Informationen preis, alles auch frei zugänglich. Aber am Ende ist das immer nur ein Sammelsurium von Informationen. Und letztendlich geht es ja immer darum, dass ihr es schafft, tatsächlich auch die enthaltenen Tipps ganzheitlich in eine Struktur zu gießen, die für euch dann auch individuell ausgestaltet wird und wo ihr dann auch die Möglichkeit habt, ganzheitlich, nachhaltig, gesund euren Körper und euren Geist zu beeinflussen. Wie läuft so ein Coaching bei uns ab? So ein Coaching ist tatsächlich auf mindestens 3 Monate festgelegt, kann auch sich bis zu 9 Monate ausdehnen. Und da geht es darum, dass 4 Experten sich um euch kümmern, unter anderem Tina natürlich, die sich psychologischen Themen annimmt, Katharina, die ganz viel mit Breathwork und Entspannung macht und auch für ganzheitliche Fragen da ist, ich, der auch für ganzheitliche Fragen da ist und natürlich auch mein Namensvetter Dominik, dann aber mit Nachnamen zum Glück anders heißen, Czerny, der gerade für das Thema Kraft nochmal vorhanden ist. Ich persönlich kümmere mich dann halt auch viel um Mobility Training und auch um alle ganzheitlichen Fragen. Ihr könnt da jegliche Fragen in der Community äußern, könnt in Calls kommen, die dann live stattfinden, wo ihr mitmachen könnt. Könnt dann tatsächlich auch mich persönlich anschreiben, mir Videos schicken und auch alle anderen Coaches dann ganz individuell nochmal zu euren Themen befragen. Und es gibt natürlich auch einen festen Ablauf. Wir beginnen damit, dass wir euren Körper analysieren, dass wir eure Haltung checken, dass ihr auch gerne vor Ort hier sein könnt. Könnt das Ganze aber natürlich auch alles frei und online machen. Wir gucken uns Laborwerte an, um dann einfach einen guten Status quo zu haben und von hier aus euch dann sukzessive in eine Mobility-Routine, in eine Kraftroutine einzuleiten, neue Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, Entspannungstechniken euch mit auf den Weg zu geben und dann auch so Dinge wie Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf, aber auch Detox, Mindset und Co. dann auch für langfristige Themen in euch zu implementieren. Also unser ganzer Ansatz beruht nicht darauf zu sagen, du hast das Problem und wir arbeiten am Symptom, sondern wir sagen einfach, hey, wir stellen euch und euren Körper, euren Geist halt langfristig gesund und gut auf, sodass ihr halt nicht nur für die Coaching-Zeit gut aufgestellt seid, das machen leider viele andere Experten so, sondern dass wir euch mündig machen wollen, damit ihr halt eigenverantwortlich ein gesundes und langfristig gutes und vor allen Dingen erfülltes, schmerzfreies Leben führen könnt. Wenn ihr sagt, Mensch, eigentlich müsste ich das mal angehen, eigentlich müsste ich mir das mal gönnen, mal Zeit und vielleicht auch natürlich ein bisschen Geld in eure Gesundheit zu investieren, dann könnt ihr euch erstmal kostenlos bei uns beraten lassen. Und zwar findet ihr das Ganze auf meiner Homepage mybodymind.de. Da könnt ihr einfach einen Beratungstermin buchen. Wir werden euch aber auch nochmal einen direkten Absprung hier im Podcast verlinken, sodass ihr einfach dort draufklicken könnt. Einfach ganz entspannt einen ersten Telefontermin, jetzt fange ich schon an zu stottern, buchen könnt und dieser Telefontermin erstmal zu einer Ersteinschätzung dient, ob wir sagen, hey, wir sind die Richtigen für euch, ihr seid die Richtigen für uns und wenn wir dann der Meinung sind, hey, das kann funktionieren, dann erklären wir euch ganz in Ruhe und nehmen uns da auch mindestens 1 Stunde Zeit, nochmal per Zoom, wie wir das ganze Coaching ausgestalten, wie wir das für euch machen können, was ihr da für Vorteile daraus generieren könnt, sodass ihr da einfach ganz frei und transparent entscheiden könnt. Viel Spaß dabei und jetzt geht's in die heutige Podcast-Episode. Moin, Tina.
Dober dan, lepo te pozdravljam. Ich muss das natürlich standesgemäß wie eine slowenische Schwäbin machen.
Schön, da haben wir schon unsere Catchphrase. Dann lass uns doch gleich mal in das Thema Grenzen reinstarten. Ich denke, das ist was für jeden was Plakatives ist, dass er genau diesen Moment kennt. Hey, ich habe jetzt Ja gesagt, dabei wollte ich doch eigentlich Nein sagen. Warum habe ich es nicht gemacht?
Ich denke, dass es nämlich ein riesiges Dilemma ist und das wollen wir heute auch aufdecken, weil eigentlich ist es ja ganz einfach. Sag einfach Nein. Ne? Und schon bei dieser Beschreibung merken wir, so leicht ist es nicht. Und um es nochmal ganz plastisch zu machen, habe ich dir, Dominik, nochmal eine kurze Einstiegsszene mitgebracht. Stell dir vor, du hast einen wundervollen, schönen, neuen Teppich, ganz weiß in deinem schicken Wohnzimmer und ein sehr, sehr guter Freund kommt zu dir und es ist richtiges Regenwetter, so wie es jetzt typisch ist für den November. Und der kommt mit seinen nassen Stiefeln in das Wohnzimmer, hat sich die Schuhe nicht ausgezogen und dann hast du lauter Flecken und ja, Wasserpfützen auf diesem weißen Teppich. Dein Freund entschuldigt sich nicht und ist sich gar nicht bewusst, was er angerichtet hat. Was tust du?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wahrscheinlich kommt es erstmal auf die Beziehung zu dem Freund an, aber einem guten Kumpel würde ich sagen, ey, was soll der Scheiß? So, ist doch ein neuer Teppich, siehst du doch offenkundig. Die Sauerei kannst du jetzt wieder fertig machen, da habe ich keinen Bock drauf. So, ich denke mal, das wäre jetzt bei einem engen Kumpel. Bei jemandem, den ich vielleicht nicht so gut kenne, würde ich vielleicht dann eher mit Verständnis regeln. Aha, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ist nicht so schlimm, ich mache das dann schon irgendwie. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht sogar noch eine dritte Ebene gibt, dass ich bei Leuten, die, ich sag mal jetzt ein großer Interviewgast, das wäre jetzt nicht ein Kumpel, sondern ein Interviewgast käme, so vor dem ich sehr ehrfürchtig denke, oh Gott, den darf ich jetzt nicht verärgern, den würde ich vielleicht gar nicht darauf aufmerksam machen. Also das wäre jetzt so meine Interpretation zumindest.
Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Du würdest also auch in allen drei Ebenen, je nachdem, wie gut du diese Person kennst, auch den jeweiligen Wortlaut benutzen?
Ich denke, ja, würde ich glaube ich schon machen.
Sehr spannend, das merken wir uns, weil darauf werden wir später eingehen. Also Grenzen setzen, was ist das? Das sind diese persönlichen Stoppschilder, die wir alle kennen, dieses berühmte Nein. Und das kann sich natürlich auf allen Ebenen zeigen. Ne? Auf der emotionalen Ebene, dass ich sage, hey, hier sind meine Gefühle verletzt, bis hierhin und nicht weiter. Es sind diese Überzeugungen, also dass wir sagen, stopp, diesen Gedanken, diese Einstellung möchte ich nicht übernehmen. Also siehe Politik, weiter gehe ich nicht. Das ist ein Pulverfass, aber ich glaube, damit kann sich jeder vorstellen. Und ganz wichtig sind, glaube ich, auch diese körperlichen Grenzen. Ja, also hey, wir fühlen das ja alle. Es gibt so einen natürlichen Rahmen, wohin eine Person kommen darf. Und wenn es so näher als ein Meter ist, wird es einfach sehr intim. Da habe ich auch noch mal eine Zahl mitgebracht. Das ist wirklich ja einfach auch Teil meiner täglichen Arbeit. Ich bin immer wieder erschreckt, das Thema sexualisierte Gewalt, zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz, 13% der Frauen erleben das und das sind 13% zu viel. Das heißt, es ist dieses zu nah kommen, dass der Blick zu weit nach unten rutscht und hier ist es wirklich auch schwierig, wie mache ich das im beruflichen Kontext dann, Nein zu sagen, ne? Weil das sind Kollegen, es ist vielleicht auch der Chef, also das kriegt da einfach auch nochmal eine ganz andere Dimension und das sind natürlich auch die zeitlichen Grenzen. Und da möchte ich gerade dich als total schönes Beispiel nehmen, weil du bist ja unser aller Chef, wenn ich das so sagen darf. Aber du kommunizierst sehr wertschätzend deine Grenzen. Also du hast, man weiß ganz genau, hier kann ich den Slot buchen. Du bist immer für uns da, aber trotzdem wissen wir eben auch, wo die Grenzen sind. Also da, finde ich, machst du das sehr, sehr gut. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir im Alltag alle kennen. So. Ich denke, die Kategorisierung macht für jeden Sinn, aber das große Thema ist natürlich, warum fällt uns das so schwer? Wie ich eingangs schon gesagt habe, es wäre ja einfach nur Nein. So, was würdest du denn jetzt als Erklärung bringen? Warum fällt es uns so schwer? Lass uns direkt auf diesen harten Punkt kommen.
Okay, dann machen wir gleich Tacheles, weil ich kenne das, dass so ein Nein unglaublich schwer sein kann. Und ich bin mir zumindest für mich relativ sicher, dass das was mit Ablehnung und mit meinem eigenen Harmoniebedürfnis zu tun hat. Also dieses, wenn ich Nein sage, was denkt der Gegenüber von mir? Ich nehme mal ein Beispiel. Was ich früher überhaupt gar nicht konnte, war von Freunden Termine absagen. Also so ein Klassiker. Ich war voll müde, lange Woche gehabt und jemand sagt, hey, Samstagabend, Party bei mir. Es ist schon ein bisschen her bei mir, ne? Ist ein bisschen vielleicht aus der Zeit gefallen, aber auch ich habe viel gefeiert. So. Und eigentlich fairerweise hätte ich sagen müssen, nee, es ist es nicht. Aber es war so dieses, wer weiß, was der von mir denkt? Fragt er mich beim nächsten Mal wieder? Und ich glaube auch hinter dieser Harmonie auch immer so dieses Gefühl, dieses FOMO-Ding, also Fear of Missing Out. Ey, vielleicht wird das die Party des Jahrhunderts und ich habe es verpasst. Ich bin zwar saumüde und ich müsste früh ins Bett und ich weiß genau, dass sich das über Wochen und Tage zieht und dass ich gar keinen Bock habe, aber ich sage dann lieber ja. Genau aus diesen Perspektiven, also Fear of Missing Out und Harmonie. Ja.
Absolut, möchte ich zu 1000% unterstreichen. Ich fasse es ein bisschen zusammen. Es ist einerseits Menschen, die bei uns im Coaching sind, die kennen schon diesen Begriff. Ich bringe dann immer die Evolutionserklärung vor. lassen wir in der Steinzeit, würden wir beide jetzt nicht hier in dieser digitalen Welt uns treffen, sondern wir würden an einem Lagerfeuer sitzen. Ja, du würdest schauen, dass das Feuer brennt und ich würde schauen, dass wir genügend Beeren gesammelt haben. Und wie wäre unser Überleben gesichert gewesen? Nur wenn wir beide als Gruppe mit noch anderen Menschen gut interagieren und einfach zusammenhalten. Es war einfach die Gruppe, die das Überleben gesichert hat. Und jedes Nein fühlt sich für uns heute eben immer noch so an, hey, ich könnte aus der Gruppe ausgestoßen werden. Ich könnte ausgegrenzt werden. Und ausgegrenzt sein ist etwas, was uns zutiefst verunsichert. Das ist einfach eine Urprägung in uns. Damit dürfen wir achtsam umgehen. Das heißt nicht, dass wir immer nur Ja sagen sollen ab sofort, aber wir dürfen das einfach als, ja, jetzt kommt wieder so ein berühmtes Wort, als Urprägung in uns akzeptieren und dann bewusst handeln, wie wir es eben jetzt in der jeweiligen Situation können, ja. Also das heißt, es geht immer wieder um diese Urangst, wie du es auch ganz wundervoll beschrieben hast. Und daneben spielt sicherlich bis heute auch eine Erziehungskomponente eine Rolle. Also ich glaube, dass sich da ganz viel gerade wandelt. Du bist ja gerade Papa und ich könnte mir gut vorstellen und ich durfte dich ja auch schon mal erleben, dass du aufgrund der Achtsamkeit und der Bewusstheit, die du hast, natürlich jetzt im Umgang mit deinen zwei Kindern bestimmt neue Akzente setzt, aber meine Eltern haben mich über alles geliebt, die haben ihr Bestes gegeben, aber sicherlich habe ich so Sätze gehört wie, ach komm, sei nett, hilf doch den anderen und ja, das darf man aber nicht sagen und es ist gut gemeint, aber das schürt natürlich dieses People-Pleasing, was du genannt hast, ja, also dass man eben dieser Harmonie-Junkie wird und ich habe dich ja im Vorfeld extra gefragt, unser beider Vergangenheit, da sind wir, glaube ich, ganz ehrlich, da ticken wir sehr gleich, also ich war eine gute Freundin hat mich noch vor über 10 Jahren als Harmonie-Junkie tituliert. Ich stehe voll dazu und das ist ein Muster in mir und mit dem gehe ich aber sehr achtsam um. Das heißt nicht, dass ich heute auch immer Ja und Amen sage, aber ich darf einmal tief ein- und ausatmen, bevor ich dann wirklich Nein sage. So, und das ist, glaube ich, auch immer und immer wieder wichtig, dass wir anerkennen, so bin ich, okay, und von da aus schaue ich, wie ich weiter agiere. Also sprich, diese Urangst vor Ausgrenzung, vor Ablehnung und sicherlich auch Erziehungsaspekte, die bis heute eine Rolle spielen. Das ist ganz bestimmt so.
Ich finde es ganz gut, dass du das auch so beschreibst. Als ich nehme es achtsamer wahr, aber es fällt mir leichter als früher, aber es fällt mir nicht leicht. Und ich finde das eigentlich auch eine wichtige Erkenntnis. Ich glaube, es ist sehr schwierig, sich um 180 Grad, wenn man wieder am gleichen Punkt, um 180 Grad zu drehen und dann zu sagen, hey, mir geht jetzt alles am Arsch vorbei. Ich glaube, es gibt auch einfach so Typen, die zumindest nach außen so sind, wo man sagt, ja, denen ist das egal. Die sagen, ja, scheiß der Hund drauf, dann ist er halt nicht mal mein Freund. Wenn ich nicht zur Party gehe, dann suche ich mir halt einen neuen. Ist aber, glaube ich, schwierig, wenn man halt aus dieser komplett anderen Richtung kommt. Und deswegen ist da wahrscheinlich eine Kombination aus rationalem Denken und emotionalem Denken, also diese Verbindung dieser beiden Komponenten, nicht ganz verkehrt, oder was meinst du dazu?
Ganz bestimmt, und es ist immer und immer wieder diese Achtsamkeit, ja, also dass man sich gut kennt und dann, ich habe die Gefühle und ich tue es eben trotz. Es ist ja wie mit der Angst. Also jedes Mal, wenn wir etwas Neues wagen, wenn wir ja uns auf ein neues Abenteuer stürzen, heißt es ja nicht, dass wir, also sprich, wir gehen in einen neuen Job, wir gehen in eine neue Aufgabe, wir reisen alleine in ein neues Land. Wir wollen das unbedingt ausprobieren, aber das heißt ja nicht, dass wir dann kurz davor keine Angst haben. Haben wir, aber es geht darum, ich fühle das und ich tue es trotzdem. Und das ist ganz arg wichtig. Und das ist immer wieder dieses Austarieren, dieses Sweet Spots. Was mache ich denn heute? Denn es will ja keiner von uns ein Egoist werden. Also wir wollen ja gleichzeitig auch für andere da sein. Also das beste Beispiel, was, glaube ich, vielen nicht bekannt ist, aber ich finde solche Biografien immer sehr eindrücklich. Mutter Teresa, jetzt habe ich es falsch ausgesprochen, Mutter Teresa, kennt jeder. Der Inbegriff von Hilfsbereitschaft, was glaubst du, war Mutter Teresa glücklich? Wenn ich so frage.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, also man würde wahrscheinlich denken, Mensch, wenn man sich so für die anderen aufopfert, so viel Feedback von anderen bekommt und so viel Bestätigung, diese Frau muss doch erfüllt sein. Und ja, sie war einerseits erfüllt, sie war tief verankert in ihrem Glauben, aber man weiß, man hat nach ihrem Tod ihre Tagebücher durchgelesen und es gab diese dunklen Nächte in ihrer Seele, also so wird das ungefähr beschrieben, dass sie eben zutiefst auch zweifelnd in sich war. Und ich glaube, das hat wirklich was damit, weil sie hat sich ja komplett aufgegeben. für andere. Und das erlebe ich auch so oft beim Thema Selbstfürsorge. Wir haben ja so viele, jetzt rede ich vielleicht ein bisschen im Klischee, es betrifft Männer genauso, aber sehr oft ist es doch tendenziell wirklich auch Frauen, die eben Kinder haben, die berufstätig sind und dann sagen, ja, einerseits will ich für mich da sein, aber da sind eben Haushalt, Kinder und ich möchte für die ganze Familie da sein. Und wie schaffe ich das jetzt, hier die Grenze zu setzen zwischen, ich will ja für alle meine Liebsten da sein, aber wo bin denn ich? Und ich erlebe es sehr oft, dass die Frauen dann, auch die Männer, aber lass es mal kurz im so ein bisschen in diesem Stereotyp bleiben, mögen mir alle verzeihen.
Nicht, ob das passt schon.
dass sich die Frauen oder diese Menschen dann wünschen, irgendwie so wie so ein Grund oder wie so eine Grunderlaubnis von jemand anderem zu kommen, zu bekommen, dass man sich um sich selbst kümmern darf. Aber diesen Schritt kann einem niemand abnehmen. Es ist eigenverantwortliches Handeln. Du bist verantwortlich für dich selbst, weil erst dann kannst du anderen helfen. Beispiel, kennt jeder, Flugzeugabsturz. Ja, was müssen wir da tun, wenn diese Atemmasken runterfallen? Wem setzen wir als erstes die Maske auf?
Ja, den Alten und den Kindern, ne? Ja.
Erst uns selbst und dann setzen wir es den Kindern.
Das ist immer diese Sache, macht man auch nicht aus einem egoistischen Ansatz, sondern einfach um zu sagen, hey, wenn ich mir selbst helfe, kann ich anderen helfen.
Ja. Und vielleicht, um es nochmal zu unterstreichen, warum es wichtig ist, Grenzen zu setzen. Wir wissen, psychische Erkrankungen nehmen zu. Es ist, das Thema ist der aktuellen Zeit. Deswegen streben ja auch so viele in unser ganzheitliches Coaching, weil sie sich selbst helfen wollen, weil sie sich da ja auch aus diesem Strudel rausretten wollen. Und ich denke, das hat ganz viel etwas damit zu tun, wenn ich nicht lerne, Grenzen zu setzen, dann resultiert eben genau das, dass ich irgendwann in eine Depression vielleicht komme oder in dieses berühmte Wörtchen Burnout, weil ich eben ausbrenne. Und man weiß, bei der Depression ist es sehr oft so, dass eben unterdrückte Wut und daraus resultierend immer wieder das Gefühl von hilflos in Situationen festzustecken, weil man eben keine gesunden Grenzen setzt, daraus resultieren dann eben all diese Dinge, die wir kennen. Wie gesagt, Burnout, Depression, wobei noch kleine Anmerkung, Burnout eigentlich keine offizielle Diagnose ist. Ja, also das ist so ein geflügeltes Wort, was wir alle gerne benutzen, aber man würde das also eben nach diesen Diagnosekriterien, die es gibt, ich will jetzt gar nicht mit Fachchinesisch nerven, würde man nicht von einem Burnout sprechen, sondern von einer Depression, genau.
Darf ich da nochmal nachfragen, dass wir da vielleicht nochmal einen Praxisbezug auch noch herstellen? Jetzt, wenn wir von Grenzen sprechen, ich glaube, so diese typische Grenze, die du gesagt hast, ist ja Zeit. Also ich glaube, das kennt ja jeder, ich habe eigentlich keine Zeit und jemand sagt, hey, kannst du mir nicht nochmal irgendwie helfen? Ja. Und du sagst, ja, okay, schaffe ich eigentlich nicht, aber ja, ich kann jetzt auch nicht Nein sagen. Hast du noch andere praktikable Beispiele, wo jetzt auch noch eine Grenze wäre? Also du sprachst von Zeit, oder wir sprachen von Zeit, du sprachst von räumlicher Nähe. Ich glaube, das ist auch was Typisches. Was waren die anderen Grenzen noch?
Eben das Emotionale, und ich glaube, das ist sogar auch das Gängigste. Also, dass man eben in der Kommunikation, darauf kommen wir ja auch gleich noch zu sprechen, weil ich glaube, der Haupthebel, um Grenzen setzen zu lernen, ist eben unsere Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, ist dieses offene Anschauen von, was macht es, wenn ich mit einer anderen Person agiere und ich dann eben Gefühle in mir habe, die mir wehtun. Also, weil ich mich verletzt fühle, weil mich etwas wütend macht, weil ich mich zurückgestoßen fühle, weil ich mich missverstanden fühle, weil einfach auch Urwunden in uns ausgelöst werden. Ich glaube, das kennt auch jeder. Eigentlich sagt eine Person uns vielleicht zum Beispiel ein Treffen ab. Einfach nur, wie jetzt in deinem Beispiel, man geschlaucht ist von der Woche. Und in uns selbst ist es dann vielleicht auf einmal wie das Gefühl von einer Zurückweisung. Der mag mich nicht oder die mag mich nicht. Und da die Lösung dessen, da bitte ich dich, mir noch 2 Minuten zu geben, weil ich würde das dann gerne gebündelt vorstellen. Aber das Stichwort wird sein, wir dürfen uns hier ehrlich mitteilen und ehrlich austauschen. Also immer wieder dieses ehrliche Sprechen darüber, was wir fühlen. Also da ist das große Wort, sich verletzlich zeigen. Und ich verwende mittlerweile gerne das Wort emotionale Reife, weil verletzlich, wir haben ja über das Thema schon gesprochen, da steckt ja das Wörtchen Verletzung. Und ich glaube, wenn wir immer wieder Werbung machen, du sollst dich verletzlich zeigen und da steckt das Wort Verletzung, ich würde sozusagen, das ist kein guter Werbeslogan, weil dann Menschen natürlich Angst haben, das wird wehtun. Deswegen habe ich überlegt, wie könnte man das anders nennen? Und ich würde lieber von emotionaler Reife sprechen. Weil dann wird klar, Reife, das ist etwas, was entstehen darf. Es ist aber essentiell, weil ich glaube, wir müssen lernen, offen und gut mit unseren Gefühlen umzugehen. Egal, was die anderen daraus machen.
Da haben wir auch wieder das Sender-Empfänger-Prinzip, ne? Also, dass man ja oftmals schon Dinge reininterpretiert, wie man sie vielleicht selbst sehen würde. Deswegen habe ich gerade überlegt, ob das wie so eine Art Domino-Effekt ist. Also, weil ich glaube, nicht absagen zu können, nehme ich das auch jemandem krumm, der mir absagt. Ja, so dass es quasi zu so einer negativen Spirale wird, die ja letztlich eigentlich von vornherein von mir selbst definiert wird. Von daher finde ich den Ansatzpunkt eigentlich auch interessant, den du gerade gegeben hast. Emotionale Reife finde ich auch schöner, weil ich glaube, das ist auch was mit Lernkurven zu tun hat, also was wir ja auch erlernen können. Und dann in der Instanz bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich finde das eigentlich ziemlich treffend. Ich wollte eigentlich was mit jemandem machen, der hat mir abgesagt, ich habe aber alle anderen Termine geblockt und der würde jetzt einfach nur sagen, hey, ich kann heute nicht, Punkt. So, das könnte mich auch ein bisschen aufregen. Wenn derjenige mir aber sagen würde, hey Dominik, eigentlich wollten wir heute was machen. Aber mal ganz ehrlich, ich hatte eine blöde Woche, ich habe mich gestritten, mir geht's einfach echt nicht so gut. Wenn wir uns heute treffen würden, ich wäre irgendwie nur halb dabei, lass uns das vielleicht mal an einem anderen Tag machen, sei mir bitte nicht böse. So, das Ergebnis ist das gleiche, wir treffen uns nicht, aber ich kann damit ganz anders umgehen, einfach weil die Kommunikation relativ offen war. Ja. Wenn ich dann damit nicht umgehen könnte, dass jemand aus so einer tiefen Überzeugung sich mir offen mitteilt, dann würde ich wahrscheinlich wieder selbst mal hinterfragen müssen, warum triggert mich das so? Ja, weil das wäre ja letztlich einfach nur eine ehrliche Antwort und wahrscheinlich, wenn man es runterbricht, auch nichts Weltbewegendes. Ja.
Ich möchte das für den Moment einfach nur unterstreichen und sagen, ja, das ist der Weg. Und ich würde da gerne ein bisschen näher drauf eingehen, wenn wir uns dann kompakt anschauen, ja, was mache ich denn jetzt, um mit diesem Nein-Sagen besser umzugehen? Weil die Kommunikation, also noch einmal dieses ehrliche Mitteilen, das ist der für mich ein so, so wichtiger Hebel, um gut damit umgehen zu können. Ja, weil wenn ich eben ehrlich sage, was das ist, was es in mir auslöst, dann kann der andere eben auch besser verstehen. Ja, aber was du gerade, ich möchte da nur noch eins anmerken, weil du dieses Sender-Empfänger-Prinzip gesagt hast. Wirklich erfolgreiche Kommunikation, also dass sozusagen beide glücklich sind mit dem Ergebnis, das bedarf eigentlich nicht nur einer guten Kommunikation des Senders, sondern der Empfänger muss natürlich auch eine gewisse Reife haben. Ja, also das erlebe ich so oft, wenn auch bei uns im Coaching kommt ja ganz oft die Frage, hey Tina, wie kann ich das jetzt in der Familie sagen, dass mich XY stört? Und dann üben wir das, wie ich als der Betroffene das zum Beispiel ehrlich mitteile. Und das Austauschen und das schon allein Sprechen darüber ist schon heilsam. Aber ob man dann wirklich eine gute Lösung findet und ob das wirklich über die Dauer dann zu einem guten Konsens führt, hängt natürlich nicht von mir nur ab. Sondern der andere muss eben offen sein. Der andere muss auch in der Lage sein, diese Worte erfassen zu können. Das heißt, da darf man auch, ja, eine gewisse Demut dem Ganzen gegenüber haben und immer wieder sagen, okay, ich habe es probiert, ich habe es ehrlich gesagt und dann immer wieder schauen, kann ich mit dem leben, was mir mein Gegenüber gibt. Also das haben wir zum Beispiel auch im Arbeitskontext. Ne? Da kann ich ja zum Beispiel sagen, hey, mich stört XY, zum Beispiel gegenüber dem Chef. Ob es dann eine erfolgreiche Veränderung geben wird, hängt natürlich dann nicht nur von mir ab, sondern auch davon, ob der Chef dann bereit ist, diese Worte zu hören, anzunehmen und auch etwas zu verändern. Aber das ist dann eben dann kommt der zweite und dritte Schritt. Kann ich es dann haben oder muss ich vielleicht dann auch wirklich meine persönlichen Konsequenzen ziehen?
Du hast aber, da würde ich gerne nochmal reingehen, weil ich das finde ich total interessant eigentlich. Am Anfang deines Punkts gesagt, dass man von sich aus kommunizieren kann, also über sich, wie es einem selbst damit geht. Und ich finde, das, was für mich immer eine ganz wichtige Erkenntnis war, dass wenn man kommuniziert, nicht so stark auf die Sachebene geht und so stark in diese Bewertung reingeht. Also bleiben wir mal bei dem, hey Chef, das ist doof, das passt einfach nicht, kann man so sagen. Und dann ist es aber eine Sache, die ist zumindest diskutabel. Da kann der Chef sagen, doch, das passt, Punkt. Und dann kann man ja gerne in so eine Pattsituation kommen. Du kannst aber auch sagen, Chef, die Arbeitsabläufe, wie sie gerade sind, die fühlen sich für mich einfach überhaupt nicht gut an. Wenn die Arbeitsläufe so sind, dann fühle ich mich unter Druck gesetzt, da schnürt sich mir der Brustkorb zu, da habe ich Probleme mit, ich komme dann nicht so gut in die Umsetzung. Da kann der Chef nicht Nein sagen. Ja, also das ist ja auch ein Kommunikationsmittel, dass der nicht sagen kann, nee, das stimmt alles nicht. Da kannst du sagen, doch, das stimmt schon. Das sind ja meine Empfindungen und die kann dir ja niemand wegnehmen. Ich finde das immer ein sehr, sehr wichtiges Tool, was ich den Leuten gerne auch mit auf den Weg gebe, um einfach zu sagen, hey, wir distanzieren das mal von dieser Sachebene und kommen dann halt nicht in so eine Nein-Doch-Diskussion, sondern können dann tatsächlich auch viel offener kommunizieren. Aber natürlich, klar, nur wenn der Gegenüber das annimmt. Wenn der Chef sagt, nee, wir machen das trotzdem so, okay, dann habe ich zumindest einmal mein Bestes gegeben.
Ich sehe schon, du willst unbedingt gleich in die Strategien gehen, was wir jetzt tun können, um Grenzen setzen zu können. Ich wollte es etwas später bringen, aber ich werde dir folgen sozusagen.
Wir können das auch noch aufdröseln. Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja kein Skript oder Plan, sondern wir machen das ja so ein bisschen mit Tennisball hin und her spielen. Bin ich mal gespannt.
Na, jetzt dürfen wir, glaube ich, ehrlich sein. Ich halte es mal in die Kamera.
Gut, du hast einen Ablauf. Aber ich weiß nicht, was Tina da hat.
Die alte Freundin hat nicht nur gesagt, ich bin ein Harmoniefreak, sondern ich war auch ein Kontrolljunkie und ich liebe eigentlich ein bisschen Struktur im Gespräch. Also ich oute mich. Von daher habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Also,
ja, das ist auch richtig so.
Was können wir jetzt tun, um Grenzen setzen zu können? So. Also das Erste ist, dass wir lernen müssen, mit diesem Widerstand umzugehen. Das heißt, wenn ich ein Nein sage, wird ein Nein immer erstmal eher Widerstand oder erstmal auf mehr Gegenwind erzeugen. Ne? Wenn ich sage Ja und Amen, dann ist wir sind erstmal so in diesem gängigen Modus. Das heißt, ich glaube, wir dürfen uns immer wieder für bewusst machen, wenn ich ein Nein sage, trete ich immer ein bisschen aus meiner Komfortzone heraus und ich darf diese unangenehmen Gefühle bewusst annehmen und bereit sein, da reinzugehen. Eine ganz tolle Freundin von mir hat am Wochenende gesagt, Feeling is healing. Also das Fühlen ist schon Teil des Heilungsprozesses. Bedeutet nichts anderes als, wir müssen in die Erfahrung gehen. Alles andere ist immer nur Theorie. Verzeih mir Theoriegequatsche, wenn ich es mal so ganz ehrlich sagen darf. Weil mir geht das so auf den Keks, dass wir so oft bei Menschen immer nur in der Theorie über Dinge sprechen und sie nicht ins Tun bringen. Aber das ist das Einzige, was uns verändert. Das haben wir ja zum Beispiel schon bei der Folge besprochen, Heilung jenseits der Oberfläche. So, ja. Und jetzt, was können wir tun? Ich glaube, das Erste, der Klassiker, akzeptieren, dass diese unangenehmen Gefühle da sind, sich selbstbewusst sein, wie man ist. So, und das Zweite ist dann eben das, was du gerade angesprochen hast, dieses Lernen, wie kann ich denn jetzt kommunizieren? Und das hast du schon ganz wunderbar beschrieben. Und das Stichwort ist ehrliches Mitteilen. Und wen es interessiert, der kann da gerne auch mal bei meinem oder beim Kollegen Gopal Norbert Klein nachlesen. Ich kann da auch gerne vielleicht das Buch verlinken in den Shownotes, weil der das ganz wunderbar erarbeitet. Worum geht es beim ehrlichen Mitteilen? Beim ehrlichen Mitteilen geht es darum, dass wir lernen, aus einer Beobachterrolle herauszusprechen. Also wenn ich sage, ich bin ärgerlich, ich bin wütend, ich bin traurig. Weißt du, was diese ganzen Formulierungen immer mit beinhalten? Ich bin total identifiziert mit dem Gefühl. Ich bin das. Also es mag vielleicht erstmal spitzfindig sein, aber es ist ganz arg wichtig. Schau mal, wenn ich eine andere Formulierung bringe. Ich beobachte, dass Traurigkeit in mir ist. Da ist das Gefühl von Wut. Da ist das Gefühl von Hilflosigkeit. Merkst du was? Ich schaue auf mich selbst aus der Beobachterrolle. Und das, wenn wir das wirklich anfangen, systematisch zu üben und anzuwenden, verändert das den Blick auf uns selbst. Wir sind nicht mehr eins mit unseren Gefühlen und mit unseren Gedanken, sondern wir bringen einen Abstand rein für alle, die uns per Video zuschauen. Und dieser Abstand, das ist der Handlungsspielraum, den wir gewinnen. Das heißt, ehrliches Mitteilen, fang an, aus der Beobachterrolle zu besprechen über dich selbst. Und wenn du möchtest, orientiere dich da eben dann genau auch an diesen drei Ebenen. Welche Gefühle hast du? Da wäre die Formulierung, da ist das Gefühl von, in mir ist das Gefühl, dass, ja, dann haben wir die Gedankenebene. Da könnte man immer wieder die Formulierung nehmen, da ist der Gedanke das. Ich beobachte, dass ich den Gedanken habe, das. Und das Dritte ist natürlich die körperliche Ebene. Ich fühle in meinem Körper das. Mein Körper zeigt mir, da ist eine Spannung, eine Anspannung, ne, bei unseren ganzen Schmerzpatienten. nicht mehr eins zu sein mit dem Schmerz, sondern zu sehen, hey, das beobachte ich gerade. Das ist ganz arg wichtig. Das ist wirklich eine Sache. Ja, das mag am Anfang umständlich wirken, aber es verändert so, so viel. Also ich wiederhole es noch einmal, fang an, dich ehrlich mitzuteilen aus der Beobachterrolle und beschreibe immer diese drei Ebenen, die in dir sind. Das hast du ja gerade auch wunderbar schon beschrieben mit den Worten, weil das, was ich empfinde aus der Beobachterrolle, das kann ja niemand kritisieren. Das ist dann so wie mein Tanzbereich und dein Tanzbereich. Wenn du, Dominik, sagst, du, Tina, in mir ist gerade das Gefühl von, ich hoffe, es ist jetzt nicht gelangweilt sein oder so, ja? Das kann ich ja nicht in Abrede stellen. Du greifst mich damit ja nicht an. Du beschreibst ja nur, was in dir ist. Dein Tanzbereich. Und davon ausgehend kann ich dann aber auch sagen, weißt du, und in mir ist gerade das Gefühl von, wenn es jetzt so wäre, dass meine Worte nicht bei dir ankommen. Ich sage dann nicht, ey, du Vollidiot, du hörst mir nicht zu, sondern ich beschreibe, was es in mir macht. Und wenn man das wirklich achtsam, Sender und Empfänger, anfängt miteinander zu sprechen, dann verändert das die Kommunikation, weil dann sieht man hinter die Geschichte.
Das ist nicht ganz einfach, ne? Das ist ein ziemliches Umdenken in so einer typischen normalen Kommunikation. Oder ich würde fast sagen, gar nicht Kommunikation, sondern in so einem typischen Streitgespräch ja auch, ne? Da ist ja oftmals mit dem Finger auf andere zeigen und du und du und du. Aber da ist ja dann selten genau diese Thematik, die du gerade genannt hast. Vielleicht auch aus der Emotion heraus. Meinst du, das ist auch aus der Emotion heraus super schwierig, da in seiner Rolle zu bleiben?
Es ist, wie gesagt, es ist eine Trainingssache. Und damit will ich niemanden ernüchtern, sondern ich finde, es ist auch gut, einfach mal ehrlich zu sein. Es ist Arbeit. Aber wenn wir in ein Fitnessstudio gehen mit dem Ziel, Muskeln aufbauen zu wollen, da würde ja keiner auf die Idee kommen, ich kriege die Muskeln jetzt einfach nur mit ein bisschen hier, wenn die, ja, also mit irgendwelchen Dance-Moves, sondern wir wüssten, ich muss hier mal die Handeln bewegen. Und wenn ich mich verändern möchte in meiner Kommunikation, in meinen Beziehungen, ja, dann ist das auch Arbeit. Und ich mache dieses ehrliche Mitteilen. Also erstens coache ich das jetzt seit einem halben Jahr sehr intensiv bei uns in der Gruppe. Und es hat da wirklich schon solche Durchbrüche gegeben. Und ich selbst habe es auch seit einem halben Jahr sehr intensiv und sehr bewusst angewendet. Und auch meine Beziehungen hat das nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Also ich möchte jeden einladen, das wirklich zu tun. Weil das Nächste bei diesem ehrlichen Mitteilen ist, allein dieses Sprechen ehrlich, was ich fühle, was ich denke, was ich körperlich beobachte, das ist schon heilsam. Weil je bewusster ich das mache, weil das ist ja auch eine Achtsamkeitspraxis, ne? Also wenn ich anfange, mich immer wieder aus der Beobachterrolle in diesen drei Ebenen wahrzunehmen, da fange ich ja auch an, in eine Alltagsachtsamkeit zu kommen. Ja? Und dieses Austauschen, dieses ehrliche Austauschen, weil man macht gute Erfahrungen, immer öfters, möchte ich sagen. Das ist eine riesige Chance, dass wir uns wieder anfangen, sicher zu fühlen. Und das Sicherheitsgefühl ist ganz essentiell für uns, für Stressabbau. Ja? Weil ich kann es wirklich, also das muss man erfahren. Das kann ich kann niemanden überzeugen. Ich kann nur eine Einladung aussprechen, es auszuprobieren. Weil wenn du anfängst, so ehrlich dich mitzuteilen, dann wirst du tiefere Beziehungen erleben, du wirst mehr Verbindung mit anderen fühlen und das wiederum ist eine wundervolle Erfahrung. Im Kern sehnen wir uns ja alle immer nur danach, ne? Also denk wieder an dieses Lagerfeuerbild. Wir wollen einfach Teil der Gruppe sein und wenn ich dann die Erfahrung mache, ich teile mich ehrlich mit und der andere, der bestätigt das, der lässt dann auch sozusagen die Masken fallen. Es gibt kein schöneres Gefühl.
Und dieses Sicherheitsgefühl ist ja nicht nur für die Stressbewältigung unglaublich wichtig, sondern im Kontext Schmerz ja total wichtig, wo unser Gehirn ja sekündlich eine Abwägung trifft zwischen wie hoch ist meine Gefahren- und Sicherheitskomponente. Und wenn ich an dieser Sicherheitskomponente schraube, also wenn wir uns sicher fühlen, dann habe ich einfach viel mehr Spielraum, auch in der Gefahrenkomponente nach oben zu fahren. Ja, also das ist einfacher, wenn man das bildlich sieht. Und deswegen ist ja auch auf dieser emotionalen Ebene so viel Heilungskraft verbunden auch mit Schmerzen, was viele Leute einfach gar nicht in Kontext bringen und wo sie einfach gar keinen Bezug für haben. Wenn man aber versteht, dass alle diese Dinge dann auf ein Sicherheits- oder Gefahrenkonto einzahlen, dann glaube ich, dann kann vielen bewusst auch werden, ja, okay, dann kann auch einfach nur über ungelöste Konflikte, über ständiges Zurückstecken vielleicht, so eine Dinge entstehen und dann entsteht eine Gefahr, eine Angst und diese Angst, die kann dann, wenn sie die Sicherheitskomponente übersteigt, halt zu Schmerzen führen. Und ob das bei euch Nacken-, Rücken-, Kopfschmerzen sind, ja, ich habe ja mal Geschichten erzählt, wo das Knieschmerzen waren, was mir ja gar nicht in Bezug gebracht hätte. Das sucht sich der Körper aus. Warum das beim einen so ist, beim anderen so, das wissen wir nicht. Ne? Aber total heilsam auf mehrere Arten und Weisen. Als ich dir gerade zugehört habe, muss ich so dran denken, was ich tatsächlich am schwierigsten fände, wäre, glaube ich, gar nicht diese Kommunikation, sondern das Aushalten zwischen der Kommunikation. Also diese Ruhe auszuhalten. Dieses, sagen wir mal, das findet nicht im Hier und Jetzt und sekündlich statt. Also ich treffe jemanden und sage, hey, du, wir wollten heute Abend noch ein Eis essen gehen, aber wir lassen es mit dem Eis. Ja? Dann kriegst du sofort ein Feedback. Der Klassiker ist aber zumindest, wie meine Kommunikation viel abläuft, über WhatsApp. Hey, du, mein lieber Freund, wir wollten heute Abend essen gehen, aber wir lassen das jetzt. Und dann kommt nichts. So, und das hast du so schön gesagt. Und das ist, war für mich was ganz Wichtiges, was seit, ich glaube, über 7 Jahren jetzt bei mir morgens auf meinem Whiteboard steht. Unangenehme Gefühle auch mal aushalten. Das Gefühl wird dadurch nicht angenehmer, wenn man jetzt nicht sofort ein Feedback kriegt. Aber das hat ja erstens was mit Geduld zu tun und zweitens dann halt auch mit dieser Akzeptanz zu sagen, ja okay, fühlt sich jetzt nicht geil an in der Zwischenzeit. Ne? Ich weiß nicht, was der Gegenüber jetzt macht, ob der sauer ist. Vielleicht impliziert man dann auch rein, hey, der ist bestimmt total sauer und oh, ich muss mich jetzt sofort melden und jetzt mache ich es ihm doch recht und ich komme doch. Oder vielleicht interpretiert man ja auch viel zu viel rein und er sagt, ja gut, klar, ich antworte ihm übermorgen, dass ich sage, ja, kein Thema, ich hatte auch viel zu tun. Ja. Das ist aber eine Sache, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist.
Ja, es ist eine Herausforderung, unangenehme Gefühle auszuhalten. Gleichzeitig glaube ich, gerade wenn es um sowas geht, wo wirklich Missverständnisse da sein könnten, also weil man eben vielleicht ein Verhalten, weil das Verhalten einer anderen Person etwas in uns auslöst, weil machen wir uns nichts vor, wir können nicht nicht bewerten. Wir sind Bewertungsmaschinen, wir Menschen. Auch hier wieder, das Einzige, was wir tun können, ist, uns dessen sehr achtsam bewusst zu sein und dann zu schauen und immer wieder diese Frage im Kopf zu haben und auch diese Wahrheit, nur weil ich das gerade so bewerte, muss es nicht bei dem anderen so gedacht gewesen sein. So. Aber ich würde trotzdem immer empfehlen und gerade dieses ehrliche Mitteilen, wenn es immer nur geht, das ist etwas, was in der direkten Kommunikation stattfinden soll, also im persönlichen Gespräch. Tatsächlich habe ich es mir zum Beispiel angewöhnt, ich versuche sowas dann nicht über WhatsApp, Schreibnachricht zu lösen, weil, wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich direkt mit jemandem spreche, dann sehe ich die Augen, dann sehe ich die Mimik, dann kann ich auch ein Missverständnis gleich wieder auffangen, weil ich im direkten Kontakt bin. Also das heißt, goldene Regel, wenn etwas zwischen zwei Personen steht, versuch, so gut es geht, es eben nicht über eine WhatsApp-Nachricht zu lösen, weil du dann dieses Missverständnis ausräumen kannst. Also das ist so, denke ich, auch nochmal ganz wichtig. Aber grundsätzlich auch mal ein Gefühl aushalten zu können, ja, ist natürlich eine wichtige Fähigkeit.
Ja, das ist aber schön. Ich glaube, das ist auch nicht so verkehrt, dass man sich vielleicht da auch nochmal drüber Gedanken macht. In welchem Kontext geht dann vielleicht auch bei einer Textnachricht auch einiges verloren? Also Stimmlage, ne, ist was anderes, die Betonung ist was anderes und natürlich in nächster Konsequenz, wie reagiert derjenige? Ne, sind die Augen? Ich meine, das sind alles Dinge, die muss man jetzt nicht erlernen, glaube ich, sondern die haben wir intuitiv ja schon mit drinne. Also wenn dem gegenüber die, würden sie auch sagen, Gesichtszüge entgleisen, würden wir auch sagen, hey, das scheint ihn doch härter getroffen zu haben, als ich denke. Ja. Auch wenn es nicht immer natürlich 1:1 gegenüberstehend möglich ist, aber zumindest, dass man das vielleicht noch mit ins Kalkül zieht.
Ja. Ich ruder mal uns nochmal zurück. Also wir waren bei dem Thema, wie kann ich jetzt das Nein sagen üben? Also großes Stichwort war, neben dem achtsamen Sein und dem Akzeptieren zu beginnen, dieser ganze Kontext aus der Kommunikation, dieses ehrliche Mitteilen, was ich gerade sehr ausführlich beschrieben habe, noch ein kleines Kommunikationstool. Statt eines Vorwurfs, ja, also zum bestes Beispiel, oder lass uns zurückkommen auf die Einstiegsgeschichte. Der Freund, der bei dir in dein Wohnzimmer tappt und sich auf diesem weißen Teppich auslebt. Du könntest, also wie du es gerade gesagt hast, ey du, bist du verrückt? Warum hast du jetzt hier diese ganzen mit den regennassen Schuhen auf meinem weißen Teppich? Du könntest auch sagen, Hey, darf ich fragen, wieso du einfach mit nassen Schuhen auf meinem weißen Teppich reinkommst? Würdest du das daheim bei dir selbst auch so machen? Also,
okay, das ist so ein bisschen oberlehrerhaft, ne?
Ist ein bisschen oberlehrerhaft, aber es ist eine Frage. Und eine Frage ist nie so extrem angreifend wie, ey du, warum machst du das? Also hier ist es vielleicht ein bisschen, kann schnell oberlehrerhaft kommen, aber bei ganz vielen Verhaltensweisen, die in einem etwas auslösen, wo man nicht versteht, statt zu sagen, ey, warum machst du das so? Also gleich mit Angriff, kann man immer wieder versuchen, es als Frage zu formulieren, weil eine Frage erschafft immer den Raum für den anderen, dass sie sich eben auch wieder ehrlich mitteilen kann. Deswegen, also das ist noch so ein kleines Kommunikationstool. Und ich weiß, es mag jetzt wieder so, warum reiten die so auf der Kommunikation rum? Aber ich denke, es ist wirklich das A und O. Weil wir Menschen, wir trauen uns nicht, ehrlich miteinander zu sprechen. Ich glaube, das ist das Dilemma der heutigen Zeit. Deswegen würde ich diese Folge heute eben auch gerne das Dilemma mit dem Nein sagen nennen. Weil erstens, wir lernen müssen, diesen Widerstand auszuhalten. Und zweitens, sich hinter diesem Nein-Sagen-Thema eigentlich ein Kommunikationsthema versteckt. Ja? Mhm. Ich habe schon in einigen Podcast-Sendungen immer wieder diese Corona-Masken aufgehabt, die ich ablege. Und ich lasse es jetzt hier, weil ich glaube, sonst könnte ich in jeder Folge diese Corona-Maske benutzen. Aber es ist so plakativ. Setz dir mal ganz bewusst diese Maske auf und sprich mal, so wie wir das vor 4 Jahren gemacht haben, mit einer anderen Person. Das hört sich nur noch an wie ein Genuschel. Ja? Und dann setze ich die Maske ab und teile mich ehrlich mit. Das macht einen riesigen Unterschied. Aber wie ist es im Alltag? Wir erzählen uns nur Geschichten. Hey Dominik, wie geht's dir? Und du sagst, ja Tina, mir geht's gut, wie geht's dir? Und ich sage, ja, mir geht's auch gut. Also dann, ciao Dominik, bis nächste Woche. Ganz ehrlich, so laufen doch die meisten Gespräche ab im Alltag.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Das ist aber kein ehrliches Mitteilen und das ist kein ehrlicher Austausch. Also das heißt, hier könnte man auch schon eine Mini-Intervention nehmen. Ab sofort, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir, dann sei doch mal ganz ehrlich. Ja, hey du, mir geht's gut, aber ich bin auch heute mit dem Gefühl von Traurigkeit aufgestanden, weil ich habe rausgeschaut und es war so trübes Novemberwetter oder ich habe erfahren, dass von einem sehr guten Freund der Papa an Krebs gestorben ist. Das hat in mir auch Gedanken wachgerufen an letztes Jahr, als in meiner Familie so eine Sache war. Ich glaube, dass das geht. Vielleicht noch, und dann kommen wir wieder zurück zu dem roten Faden, was uns Mut machen soll. Ich durfte diese Woche in einem Unternehmen einen Workshop halten. Ich sollte eigentlich Entspannungstechniken einführen. Und ich habe dann zu Beginn alle in dieser Gruppe gefragt, wie gestresst seid ihr gerade? Von 1 bis 10. 1, ich bin total entspannt. 10, ich bin, also Game Over, absolute Obergrenze an Stress. Und da war eine junge Mitarbeiterin und es war eine Führungskräftegruppe. Die hat gesagt, ich bin bei der 10, ich bin kurz vorm Durchdrehen. Und ich habe dann eine Beobachtungsaufgabe gegeben und bin dann wieder auf sie eingegangen. Und sie hat tatsächlich wieder erzählt, dass sie bei der 10 ist und sie hat dann angefangen loszuweinen. Alle wussten, worum es geht. Also da muss es eine extreme Belastungssituation bei ihr auf der Arbeit gegeben haben. Und sie hat sich komplett ehrlich mitgeteilt, wie es ihr geht, was gerade ihre Gedanken und ihre Gefühle sind. Und jetzt kommt's. Die ganze Gruppe, also alle ihre Kollegen, die haben dann angefangen, eine Feedbackrunde zu machen und die haben sie unterstützt. Und ich schwöre dir, das war nicht geheuchelt. Das war kein von, ja, wir sagen jetzt was Nettes und eigentlich denken wir uns was anderes. Das war so ein ehrliches Mitteilen. Ich werde diese Stunde niemals vergessen. Also da haben alle ihre Masken fallen lassen. Alle haben dann erzählt von, oder eine andere Person hat dann auch von einer schwierigen Belastungssituation im Sommer erzählt. Und die haben sich durch dieses ehrliche Sprechen gegenseitig unterstützt. Die haben ihre Scham fallen gelassen. Die haben ihre Masken fallen lassen. Und ich glaube, dass das die Zukunft sein kann, wenn wir alle mutig sind. Ich glaube, das kann Hoffnung geben.
Ich glaube, das macht ja was mit einem. Ne? Wenn jemand emotional ist, ich glaube, da sind wir halt auch einfach, oder die meisten von uns ja sehr empathisch und versuchen dann auch, das zu replizieren. Also es wäre ja dann auch wieder im Umkehrschluss fast wieder, wenn wir wieder bei dieser Herdentheorie sind, ich will mich anpassen, schon fast komisch zu sagen, alle öffnen sich und ich sage, ja, nee, will ich nicht. So, ne? Oder was super Oberflächliches zu erzählen. Also kann im Negativen dann ja genauso wie im Positiven sein.
Mhm. So, und jetzt zum Abschluss habe ich noch einen großen Hebel, den ich allen Hörern und Zuschauern mit auf den Weg geben möchte, wie wir dieses Grenzen setzen oder generell jegliche Veränderung, die wir in unserem Leben anstoßen möchten, umsetzen können. Also gerade haben wir jetzt ganz in der Tiefe über das Thema Kommunikation gesprochen, aber bei der Psychologie, beim Mindset geht es ja immer um den Umgang mit Gedanken und mit Gefühlen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Dominik, können wir unsere Gedanken haptisch greifen mit der Hand?
Nein, natürlich nicht.
Nein. Und mit unseren Gefühlen ist das auch so. Ja, also wir können leider nicht sagen, ich nehme meine Traurigkeit und lege sie ab. So. Mhm. Aber die Gedanken und die Gefühle sind alle mit einer Sache verbunden, die wir alle immer mit uns haben. Und das ist unser Körper. Stimmt's? Weil irgendwie entstehen ja die Gedanken irgendwie in Verbindung mit unserem Körper und die Emotionen ja auch. Aber wie ist es mit unserem Körper? Den können wir anfassen, richtig? Mhm. Also wir können unsere Hände anfassen, wir können unseren Kopf anfassen. Wenn wir uns sportlich betätigen, dann arbeiten wir mit unserem Körper. Und deshalb ist mein vielleicht einfacher und banaler Tipp, aber wer mich kennt, weiß, ich liebe es einfach, weil einfach kann genial sein. Fang an, mit deinem Körper zu arbeiten. Du möchtest lernen, Widerstand auszuhalten? Dann mach Widerstandstraining, zum Beispiel über Krafttraining. Mhm. Ja, also du lernst, ein Gewicht zu heben. Du lernst, etwas auszuhalten. Mal nicht gleich bei der ersten Kniebeuge klein beizugeben. Und das beschreiben ja auch Sportler, ja? Oder? Mhm. Darf es, glaube ich, verraten. Wir werden nächstes Jahr ein Interview mit einem Shaolin-Mönch haben. Die ganze Shaolin-Tradition ist ja genau das. Die setzt am Körper an, um darüber Menschen dahingehend zu bewegen, dass sie einen neuen Umgang mit ihren Gedanken und ihren Emotionen lernen. Darauf beruht ja auch Yoga. Ich mache seit 5 Jahren Yoga und das hat mir so viel beigebracht und ich habe da mit keinem meiner Yoga-Lehrer geredet, sondern nur Yoga gemacht.
Ich glaube, du kannst das nie entkoppeln, ne? Diese beiden Systeme. Deswegen finde ich das so schön, dass du am Ende auch nochmal diesen Übertrag gibst. Weil ich glaube, manche Leute versuchen dann so eine Themen immer rein kognitiv und wissenstechnisch zu lösen. Und du kannst natürlich immer weiter runterkriechen und immer mehr versuchen zu verstehen. Aber manchmal hilft es auch, dieses ganz Banale zu sagen, ich komme wieder in den Körper. Und du sagst es ja, eine Widerstandsfähigkeit kann ich doch im Körper auch trainieren und dass das natürlich auch einen Übertrag hat, wenn ich sage, ich schaffe es regelmäßig 3-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Das fühlt sich auch manchmal doof an. Da habe ich ja auch diesen Übertrag. Das ist auch eine Zeitspanne, wo ich sage, muss ich das jetzt machen? Das fühlt sich nicht schön an beim letzten Wiederholungssatz. Kein Mensch kann mir sagen, dass er das super mega genießt, wenn er auf dem Fahrrad VO2 Max Training macht und einem die Lunge fast rauskotzt. In dem Moment fühlt sich das nicht gut an, aber hinterher fühlt sich das gut an. Da hast du ja wieder den Übertrag zu so emotionalen Themen. Das fühlt sich vielleicht im Moment gar nicht gut an, aber hinterher ist es halt unglaublich lohnenswert. Ja?
Genau.
Das dürfen wir, glaube ich, auch vom Sport lernen. Und ich glaube, manchmal ist es halt einfach auch gut, vom Kopf in den Körper zu kommen, wenn wir einfach sagen, hey, ich kann es jetzt so nicht lösen, ich kann meine Energie hier so nicht loswerden, aber der Körper weiß, wie er sie loswerden kann. Der münzt dir dann einfach in Bewegung um und das hilft manchmal auch.
Genau. Ein großes Thema, was unsere Community bewegt, ist das Thema Akzeptanz. Und Akzeptanz kann man so wunderbar über den Körper erfahren. Und deswegen auch großes wieder Plädoyer für unser ganzheitliches Coaching-Programm, weil du wirst ja einerseits in den Körper geführt über Katharina Kessel, die Entspannung und Atmung unterrichtet. Also auch hier wieder der Atem, ja, der das Innen mit dem Außen verbindet. Der Atem, der dir helfen kann, Spannung abzubauen. Gerade wenn du ja gegen Widerstände arbeiten musst mit deinem Körper oder lernen musst, Widerstände auszuhalten. Dominik Czerny mit seinem Krafttraining, du mit dem Mobilisationstraining. Ich, die natürlich immer wieder diese Mindset-Komponente bringe, die immer wieder diese gedanklichen und emotionalen Zusammenhänge verdeutlicht. Aber auch bei mir im Call gibt es eine Atemtechnik. Auch bei mir gibt es eine Übung zum Arbeiten mit dem Widerstand und unsere andere Katharina, die natürlich auch die Ernährung wieder ins Spiel bringt, weil Ernährung natürlich auch wieder einen ganzheitlichen Ansatz hat und uns natürlich auch wieder beeinflusst, weil wir ja von außen etwas konsumieren, wir uns da leicht oder schwer fühlen können. Also ich will hier gar nicht die Werbetrommel drehen, aber es ist einfach dieser ganzheitliche Ansatz. Das ist es. Also dass wir nicht alles nur mit dem Kopf erfahren. Ich war ja vor einer Woche auf so einem tollen Coaching-Festival und da hat Gerald Hüther gesagt, es darf eben nicht nur unsere Hirnrinde erreichen, sondern wir brauchen wirklich einen neuen Standpunkt. Und damit hat er gemeint, dass dieses Wissen als Erfahrung wirklich bis zu unseren Fußsohlen runterkommen darf. Und das ist die Erfahrung, dieses körperliche Erleben von Themen. Vorbereitung, gedanklich, emotional und dann, wie du so schön gesagt hast, geh in deinen Körper. Das heißt, zusammengefasst, wie lernen wir dieses Nein sagen? Natürlich erstmal bewusst machen auf der Gedankenebene, dann achtsam sein, anfangen neu miteinander zu sprechen, sich der Widerstände bewusst zu sein und dann körperlich sich selbst gut zu fühlen, gut zu spüren und sich da auf neue Erfahrungen einzulassen. Und ich glaube, das ist der Hebel nach meinem bisherigen Erleben im Leben.
Wenn ich jetzt kirchlich wäre, würde ich sagen Amen, weil dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. War sehr, sehr aufschlussreich, war sehr, sehr spannend und vielen lieben Dank, Tina.
Ja, ein letzter Satz. Es hört natürlich nicht mit einmal auf, sondern das ist ein lebenslanger Prozess und ich möchte jeden einladen, sich wirklich damit aktiv zu beschäftigen, denn sonst wird man irgendwann selbst zur eigenen Grenze, ne? Weil das Leben wird dann nur noch eine Limitation und man ist nur noch eine Kopie von sich selbst statt etwas, was wir eigentlich alle sein wollen, ein authentisches, ein echtes Ich.
Hast du schön gesagt. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir.